Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte diese Predigt überschreiben mit dem Thema 6 Szenarien für einen guten Start ins neue Jahr. Liebe Gemeinde, ihr seid hoffentlich gut ins neue Jahr gekommen. Für mich ist der Beginn eines neuen Jahres immer ein hilfreicher Einschnitt in den Lebensablauf. Abgesehen davon, dass ich wieder ernüchternd feststelle, dass ich ein Jahr älter geworden bin, mache ich 2 Dinge. Erstens, ich nehme mir Zeit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Bei dieser Reflexion fällt mir auf, vieles kann ich dankbar in Gottes Hände legen. Anderes war herausfordernd und bleibt nach wie vor ein Gebetsanliegen. Und das Zweite, was ich tue, ich kaufe mir einen neuen Kalender und blicke vorwärts auf das kommende Jahr. Ich trage alle wichtigen Termine und Geburtstage ein und dabei tauchen auch schon die ersten Herausforderungen auf, die dann zu Gebetsanliegen werden. So ein Jahresstart ist für mich aber immer etwas sehr Schönes. Was mich aber am meisten begeistert, dass ich das neue Jahr nicht allein bewältigen muss, sondern mit Jesus erleben kann. Und dann stelle ich ihm folgende Fragen. Jesus, wie willst du mich dieses Jahr führen? Was wollen wir zusammen machen? Und wie kann ich dir beim Bau deines Reiches helfen? Die Antworten erhalte ich dann meist nicht sofort, aber im Lauf der kommenden Tage, Monate zeigt er mir dann schrittweise seine Pläne. In unserem Predigttext geht es auch um Pläne, um Gottes Pläne. Der Prophet Jesaja bekommt einen konkreten Einblick in Gottes Vorhaben, vor allem bezogen auf Jesus. Wir lesen Jesaja 42, 1 bis 12. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensotem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören. Singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde, die ihr auf dem Meer fahrt und was im Meer ist, ihr Inseln und die darauf wohnen. Ruft laut, ihr Wüsten und die Städte darin samt den Dörfern. Es sollen jauchzen, die in Felsen wohnen und jubeln auf den Höhen der Berge. Sie sollen dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkünden. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du durch dein Wort redest. Wir wollen dich bitten, dass du uns ansprichst durch die Botschaft, die du für uns heute vorbereitet hast. Amen. Wenn ich einen Bibeltext betrachte, schaue ich immer ganz genau auf die Verben. Ich kann jetzt kein Hebräisch, aber ich habe erfahren, dass im Hebräischen die Verben eine zentrale Rolle spielen. Ich frage mich also, wer tut hier was? Was tut Gott? Was tut Jesus? Was tut der Heilige Geist? Und was tun die Menschen? Aus Glauben oder aus Unglauben? Und schließlich frage ich mich, was soll ich tun? Weil ich ein visuell geprägter Mensch bin, versuche ich, die Sachverhalte immer zu veranschaulichen. Ich markiere bestimmte Worte in der Bibel, vor allem die Verben. Gelb für Gott, Jesus und den Heiligen Geist, rot für Glauben und blau für Unglauben. Ihr könnt euch schon vorstellen, dass meine Bibel dadurch ziemlich bunt aussieht. Okay, was tut nun Gott, der himmlische Vater hier? Er stellt uns Jesus als seinen Knecht vor, den er an seiner Hand hält und den er behütet. Er hat ihn auserwählt und gerufen. An ihm hat er Freude. Er hat ihm seinen Geist gegeben und will ihn zum Licht der Welt machen. Insgesamt wird deutlich, Gott ist der Initiator, der Gebende, der wunderbare Pläne hat und unendlich große Liebe für alle Menschen. Was tut Jesus? Welche Aufgabe hat Jesus? Das wird uns in 5 Szenarien erklärt. Aber zuerst, was ist denn ein Szenario? Das Lexikon beschreibt das so: Ein Szenario ist ein veranschaulichendes Konstrukt, das einen möglichen Weg in die Zukunft sowie einen möglichen zukünftigen Zustand beschreibt. Also ein Weg oder einen Zustand in der Zukunft. Welche Szenarien gibt es? Die beiden wichtigsten sind die: Es gibt einerseits positive Szenarien, das heißt, das ist die günstigste Projektion, der beste einzutretende Fall, Best Case genannt. Dann gibt es die negativen Szenarien, die ungünstigste Projektion, der schlimmste einzutretende Fall. Man nennt das Worst Case. In unserem Bibeltext habe ich 5 Szenarien entdeckt, plus eine Zugabe aus dem Wochenspruch. Schauen wir sie uns an. Das erste Szenario ist ein geknicktes Rohr. Da können wir jetzt die erste Folie zeigen. Unser erster Blick trifft auf einen geknickten Ast oder einen geknickten Halm. Er hat einen Schlag abbekommen und kann nicht mehr aufrecht stehen. Er ist verletzt und niedergeschlagen. Der Best Case wäre, dass das geknickte Rohr noch einmal gerettet werden kann. Der Worst Case wäre, dass es ganz abbricht und der Halm komplett verdorrt. Aber das sind nicht Gottes Pläne. Gott hat vor, Jesus als Retter zu schicken, um das geknickte Rohr wieder aufzurichten. Vermutlich muss er den Ast schienen und verbinden, damit er wieder anwachsen kann. Der Ast bekommt nochmal eine Chance. Dieses erste Szenario sieht also so aus: Entweder geknickt und zerbrochen oder aufgerichtet und geheilt. Jetzt wird klar, mit dem geknickten Rohr sind wir gemeint. Jesus will zu uns kommen und uns aufrichten. Es gibt Folien hier, können wir mal ein bisschen gucken. Ja? Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Jesus will uns aufrichten und heilen. Er legt seine Hände auf unsere Wunden, weil er der Heiland ist und ein Herz voller Liebe hat. Dabei stellt sich noch die Frage: Wie kann eine jahrtausendalte Verheißung für uns heute im Jahr 2022 gültig sein? Eine so alte Verheißung für uns heute. Ich will es einmal so beantworten. Die Probleme in unserer Gottesbeziehung sind doch sehr ähnlich. Aber vor allem hat sich die Liebe des Vaters nicht verändert. Seine Verheißungen gelten nach wie vor für sein Volk und für seine Gemeinde. Kommen wir zum zweiten Szenario: Ein glimmender Docht. Der zweite Fall ist eine Flamme oder eine Kerze, die kurz vor dem Ausgehen ist. Der Docht ist fast ganz heruntergebrannt und nur noch ein ganz kleines Flämmchen ist übrig geblieben. Ein ungünstiger Windhauch würde reichen, um die Flamme ganz auszupusten. Dieses Bild drückt Entmutigung und Schwachheit aus. Es fehlt nicht viel und die Flamme erlischt. Dieses zweite Szenario sieht so aus: glimmend und damit kurz vor dem Ausgehen oder neu entfacht. Gott plant Folgendes: Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, sondern neu entzünden. Vielleicht sieht unser Glaube aus wie so ein glimmender Docht. Früher waren wir Feuer und Flamme, aber jetzt ist alles abgebrannt. Und in dieser Situation verkündet Jesaja die gute Nachricht. Jesus will uns neu entzünden. Jesus kommt zu uns, um uns neu zu entfachen. Der Vater schickt Jesus, um uns neues Feuer zu geben. Er will, dass wir wieder aufblühen und leuchten. Er, das Licht der Welt, möchte uns ermutigen und erleuchten. Ja, sogar zum Licht in dieser Welt machen. Was für großartige Pläne. Kommen wir zum dritten Szenario: Menschen ohne Recht. Der dritte Fall beschreibt das Volk Israel, wie es unter der Ungerechtigkeit leidet. Es gibt scheinbar kein Recht mehr. Es regiert Lüge und Unwahrheit. Das Szenario sieht so aus: ohne Recht, rechtlos, ohne Gottes Wahrheit oder mit Gottes Recht. Auch hier ist Rettung in Sicht. Jesus kommt zu uns, um Recht zu schaffen. Er will Recht schaffen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er will uns Gerechtigkeit zukommen lassen. Sein Wort. Kommen wir zum vierten Szenario: blinde Augen. Der vierte Fall dreht sich um Blindheit. Wer blind ist, kann nichts sehen. Dunkelheit ist überall. Ohne das Sehvermögen tappt man im Dunkeln. Man sieht keinen Weg, man erkennt keine Gefahren. Man kann nur erahnen, wie die Realität aussieht. Für mich stehen hier die Begriffe Verlorenheit, Verwirrung und fehlende Erkenntnis im Raum. In diese hoffnungslose Situation sendet Gott Jesus, um blinde Augen zu öffnen. Jesus will uns sehend machen. Er will das Unmögliche tun. Er will die Fähigkeit zu sehen wiederherstellen. Das Szenario sieht also so aus: blind und damit verloren oder sehend. Jesus will unsere geistliche Blindheit wegnehmen und uns neues Sehvermögen geben. Er will uns tiefe Erkenntnisse in seine Pläne geben. Er will uns Zusammenhänge zeigen und seine Weisheit offenbaren. Kommen wir zum fünften Szenario. Es gibt insgesamt 6. Gefangene im Kerker. Der fünfte Fall ist ein drastisches Bild. Ein Gefangener sitzt in einem dunklen Kerker, eingesperrt in einem Gefängnis. Es gibt keine Chance auszubrechen. Wenn keine Hilfe von außen kommt, gibt es kein Entkommen. Der Worst Case wäre, dass dieser Mensch für alle Zeiten in diesem Kerker bleiben müsste. Aber genau zu diesem Gefangenen sendet Gott Jesus, um ihm die Fesseln zu lösen und ihn ins Licht und in die Freiheit zu führen. Jesus will uns in die Freiheit führen. Jesus will die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die, die da sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker. Was für eine wunderbare Szene. Das Szenario sieht also so aus: gefangen und vom Leben abgeschnitten oder befreit. Aber was meint dieses Bild? Ich denke, es gibt auch in unserem Leben innere Gefängnisse. Jesus möchte uns aus dem Gefängnis der Sorgen und Ängste herausführen. Jesus kommt zu uns, um negative Bindungen und Ketten durchzutrennen. Er will uns aus Abhängigkeiten und Sünde in die Freiheit führen. Keiner von uns soll innerlich gefangen ins neue Jahr gehen. Sein Plan ist Freiheit in der Beziehung zu ihm. Jetzt habe ich noch ein 6. Szenario: getriebene Menschen. Ich möchte noch ein sechstes Szenario aus unserem Wochenspruch anfügen. Nicht nur Jesus bekam den Heiligen Geist vom Vater, sondern auch jeder seiner Nachfolger. Römer 8, Vers 14 formuliert es so: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Oder in einer modernen Übersetzung: Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Anders ausgedrückt, Kinder Gottes lassen sich vom Geist Gottes führen. Weil wir Kinder Gottes sind, sollten wir auch Dinge tun, die Gott gut findet. Das Prinzip lautet: Was wir sind, prägt unser Tun. Er ist der Chef, wir sind seine Boten. Leider ist oft das Gegenteil der Fall. Wenn wir zum Beispiel den Begriff Gott durch etwas anderes ersetzen, wird die ganze Dramatik deutlich. Zum Beispiel die Möglichkeit: Denn alle, die von Angst bestimmt werden, sind Kinder der Angst. Oder: Alle, die von Sorgen bestimmt werden, sind Kinder der Sorgen. Oder: Alle, die vom Geld bestimmt sind, sind Kinder des Geldes. Und so weiter, kann man sich ja überlegen. Dieser Worst Case wirft die Frage auf: Wer oder was bestimmt uns? Ist es Jesus oder sind es andere Dinge und Mächte? Paulus stellt uns im Römerbrief die Sünde sogar personhaft vor, wie ein Sklaventreiber. Und dieser schlechte Herr will, dass wir dauernd und will uns dauernd dazu bringen, dass wir auch schlechte Dinge tun. Ganz anders ist Jesus. Der Heilige Geist will uns treiben. Jesus will uns führen. Er ist gut. Er will uns in die Nachfolge Jesu leiten. Er will uns durch seinen Geist in den Willen Gottes führen. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Unser Leben ist oft eine Anreihung von Entscheidungen. Täglich müssen wir uns entscheiden. Damit wir aber dies im Sinne Gottes tun können, brauchen wir den Heiligen Geist. Das Szenario sieht also so aus: Von wem sind wir getrieben? Von unserem eigenen Willen, von der Sünde, von den Sorgen, der Ängste? Oder sind wir bewegt und getrieben vom Heiligen Geist? Um gut ins neue Jahr zu starten, sollten wir Gott dringend um seinen Heiligen Geist bitten. Kehren wir noch einmal zurück zu Jesaja. Wir haben gefragt, was tut Gott? Wir haben gefragt, was tut Jesus? Aber eine Frage haben wir uns noch nicht gestellt: Was tun die Menschen in unserem Text? Was müsste ich in meiner Bibel rot markieren? Was sind die Glaubensschritte? Was sollten wir tun? Es gibt vier Antworten. Mindestens eine ist verblüffend. Da gibt es die nächste Folie. Erstens: Wir sollen Gottes Pläne hören. Er teilt uns seine Pläne mit und wir sollten sie erwartungsvoll annehmen. Zweitens: Wir sollen Jesus an uns wirken lassen und zu seinem Vorhaben ein deutliches Ja sprechen und zustimmen. Das ist verblüffend passiv. Wir dürfen uns von Jesus aufrichten und entzünden lassen, auf sein Recht warten, unsere Augen von ihm öffnen lassen und uns von ihm befreien lassen. Drittens: Wir sollten Gott die Ehre geben, ihm ein neues Lied in Dankbarkeit singen, rufen und jauchzen, auch wenn wir die Umsetzung noch nicht sofort sehen. Wir werden aufgefordert, im Glauben schon zu danken, so als sei die Veränderung schon geschehen. Und viertens: Wir sollen uns vom Heiligen Geist bewegen lassen, denn er ist unser guter Herr. Ein Fazit: Was nehmen wir heute aus Gottes Wort mit? Wie können wir gut ins neue Jahr starten? Was mir deutlich geworden ist, ist die wunderbare Liebe unseres himmlischen Vaters. Er möchte nur das Beste, nur den Best Case für uns. Und dafür hat er seinen Sohn gesandt. Lasst uns jeden Tag in diesem Jahr seine Nähe suchen. Und lasst uns ihm die Zustimmung geben, dass er alle seine Pläne in unserem Leben umsetzen kann. Wir wollen keinen Tag länger in einem geknickten, glimmenden, rechtlosen, blinden oder gefangenen Zustand leben. Und lasst uns als Kinder Gottes immer mehr von seinem Heiligen Geist geführt und bewegt werden. Lasst uns im direkten Kontakt zu ihm stehen, erreichbar, connected. Nur er soll unser Chef sein. Und darüber hinaus lasst uns dankbar sein und ihm die Ehre geben, auch wenn manche Veränderung noch auf sich warten lässt. Wir können jetzt schon damit anfangen, ihm zu danken. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.